Das Christkind kommt bald. Heute ist der erste Advent und von heute an ist es für jeden sichtbar, Weihnachten naht. Kalt hatten wir es ja schon im November, der erste Schnee ist auch schon gefallen, aber so richtig Weihnachten war das nicht, erst jetzt mit dem Advent. Es ist jetzt sichtbar für jeden, der samstags in die Stadt nach Frankfurt geht. Ich war jetzt gestern mal da, habe ein bisschen Shopping gemacht mit meiner großen Tochter. Bis 18 Uhr haben die Geschäfte auf, richtig schön. Das ist so voll, wie wenn der Bundeskanzler kommt, Weihnachten naht. Ich war vor 4 Wochen mit meiner Familie bei Freunden am Bodensee. Das ist gut, wenn man da Freunde hat, dann wohnt man da etwas günstiger. Und wir haben dann auch einen Abstecher in die Schweiz gemacht, Stein am Rhein. Das war Anfang November und als wir dann so durch diese regnerische Stadt, hübsche Altstadt gelaufen sind, da war bereits der erste Weihnachtsschmuck in den Fenstern sichtbar, das ein oder andere Sternchen blinkte, kleine Weihnachtsmänner standen teilweise schon unten. Das ist doch relativ zeitig, auf Weihnachten hinzuweisen, aber für die, die regelmäßig einkaufen gehen, ich gehöre manchmal auch dazu, die können ja bereits mit Umstellung auf Winterzeit Ende Oktober bei Minimal oder HL die ersten Ferrero Weihnachtsmänner sehen, so groß, 1,99 für 100 Gramm oder Lübecker Marzipan. Das gibt es halt bereits 2,5 Monate vorher. Vielleicht brauchen wir ja mittlerweile so lange, um uns in Stimmung zu bringen, um in Stimmung zu kommen für dieses wichtige Fest des Jahres. Für meinen Geschmack ist das Weihnachtsdeko Anfang November oder auch die Weihnachtsmänner Anfang November allerdings ein bisschen arg früh. Mit dem Marzipan habe ich da weniger Probleme, das kann ich das ganze Jahr über essen, aber das ist wohl meine persönliche Besonderheit. Aber seit heute dürfen dann auch die Hardliner unter uns, die sich also Weihnachten verweigern, bis der Advent anbricht, nicht mehr meckern. Jetzt ist Advent. Das Christkind kommt. Hinter uns liegt dieser trübe November mit dem Dauerregen, der ja schon im Oktober angefangen hat. Auch wenn die letzten Tage dann mal knackig kalt waren, aber jetzt haben wir es ja wieder novembermäßig. Hinter uns liegen Buß- und Bettag, dann der Ewigkeitssonntag. Alles diese tiefen, grauen Herbsttage, die bei Leuten, die dazu neigen, dann auch zu Depressionen neigen. Aber jetzt, auch am ersten Advent, geht es noch weiter hinab. Die Tage werden weiter kürzer, draußen wird es weiterhin ungemütlicher. Das ist die Zeit, wo man sich dann ins Wohnzimmer oder bei uns in die Küche zurückzieht, Kerzen anmacht, Besuch einlädt, sich dann vom warmen Sommerurlaub auf Jamaika erzählen lässt. Das haben wir gestern gemacht, das war dann etwas später, deswegen sind die Augen auch ein bisschen kleiner. Oder man futtert halt Kekse, macht seinen Spieleabend, was auch immer. Das ist Winterzeit, Weihnachtszeit. Nun aber ist Advent. Wir kennen alle dieses Lied, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und mit dem Advent, auch wenn es weiterhin dunkler wird, auch wenn es weiterhin draußen trüb bleibt oder noch trüber, matschiger wird, mit Advent haben wir am Ende dieses Tunnels, in den wir jetzt eigentlich erst reinfahren, am Ende dieses Tunnels dieses Licht, diesen Hoffnungsschimmer. Da wird eine Perspektive sichtbar. Jetzt ist erster Advent sichtbar an den Altarkerzen. Das sind jetzt wieder neue, lange, die brennen jetzt wieder ein Jahr herunter. Oder daran, dass wir im Gesangbuch auf den ersten Seiten sind. Das ist der erste Advent. Das Christkind kommt bald. Wir beginnen im Übrigen heute auch ein neues Kirchenjahr. Dieses neue Kirchenjahr beginnt nicht wie das weltliche Jahr am 1. Januar. Da sind wir, wie der Herr Laubvogel mal treffend sagte, der Welt mal wieder etwas voraus. Das Kirchenjahr beginnt aber auch nicht an Weihnachten, an diesem so wichtigen Feiertag für uns Christen. In diesem Feiertag, wo Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, uns zur Vergebung und uns als Begleiter, den wir als Freund haben dürfen. Wir denken daran oder haben gedacht im Glaubensbekenntnis, als wir gesagt haben, geboren von der Jungfrau Maria. Das Kirchenjahr beginnt auch nicht an diesem für uns Christen so wichtigen Fest oder dem wichtigsten Fest schlechthin, an Ostern, Karfreitag und Ostern, wo Jesus für unsere persönlichen Sünden gestorben ist, damit wir frei sind von Sünden, wo die Vergebung in die Welt kommt und auch, wo Jesus auferstanden ist. Das Kirchenjahr beginnt auch nicht an Himmelfahrt, wo Jesus dann aufgefahren ist zu Gott, wo er diese Gemeinschaft zu Gott angestrebt hat und erlebt hat, das, was uns nach dem Tod auch zugesagt ist. Auch daran haben wir vorhin im Glaubensbekenntnis gedacht, als wir gesagt haben, und an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gestorben und begraben, aufgefahren in den Himmel. Das Kirchenjahr beginnt auch nicht an Pfingsten, obwohl für Pfingsten auch dieses Pfingstfest für Christen sehr wichtig ist, denn dort hat Gott, hat Jesus den Heiligen Geist uns als Begleiter geschickt, der Heilige Geist, der uns mit unseren Fähigkeiten ausrüstet, der unsere Gemeinschaft, unsere gemeinsame Zeit segnet. Auch daran haben wir im Glaubensbekenntnis gedacht, als wir gesagt haben, und an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Das Kirchenjahr beginnt heute, am ersten Advent. Advent ist dabei die Erinnerung daran, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Gott nicht mehr die große Person da oben ist, sondern dass er Mensch geworden ist, dass er in der Welt sichtbar ist, als Person, anfassbar, und dass er so diese Welt gerettet hat. Und wir denken daran, an die Zusage Gottes, eines Tages die reale Herrschaft über diese Welt auch zu erlangen, so dass sie für alle sichtbar ist. Das Christkind kommt bald. Das Christkind kommt bald. Der Predigttext für heute steht im Jeremia, im 23. Kapitel, Verse 5 bis 8. Da wir noch die eine oder andere Stelle zu lesen haben, habe ich den Thomas Haugwitz mal gebeten, die ganzen Bibellesungen zu übernehmen. Also alles das, was der Thomas liest, können Sie wortwörtlich in der Luther-Übersetzung heute Nachmittag oder wann auch immer nachlesen. Der Predigttext in Jeremia.
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu der Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen.
Das Christkind kommt bald. In diesem Text ist gar keine Rede vom Christkind. Sicher ein interessanter, ein netter Text, so nach dem Motto, das hat der Jeremia aber schön gesagt. Ich denke dabei an den Versuch eines, nein, nicht Ver, Besuch eines Verwandten vor einiger Zeit. Den haben wir dann auch mit in den Gottesdienst geschleppt. Und der Herr Laubvogel hat gepredigt und unser Verwandter war im Anschluss im Gespräch auch mit dem Herrn Laubvogel. Das fällt dem Herrn Laubvogel ja nicht schwer und unserem Verwandten auch. Und nachher sagte er dann zu uns, der Pfarrer hat aber schön gesprochen. Schön gesprochen, aber was hat er denn gesagt? Ich werde nachher mal die Leute, mit denen ich den Nachmittag verbringe, fragen, was hat denn der Kai heute Morgen eigentlich gesagt? Mal sehen, was so hängen geblieben ist. Ein netter Text ist hier mir, aber was hat er eigentlich gesagt? Und um das zu verstehen, um das etwas klarer zu verstehen, um auch diese Brisanz des Textes für die damaligen Zuhörer zu verstehen, blättern wir mal ein bisschen weiter zurück und lesen aus dem Jeremia 21 einige Verse.
Das spricht der Herr, der Gott Israels. Siehe, ich will euch zum Rückzug zwingen, samt euren Waffen, die ihr in euren Händen habt und mit denen ihr kämpft, gegen den König von Babel und gegen die Chaldäer, die euch draußen vor der Mauer belagern, und will euch versammeln mitten in dieser Stadt. Und ich selbst will wider euch streiten mit ausgestreckter Hand, mit starkem Arm, mit Zorn und Grimm und ohne Erbarmen, und will die Bürger dieser Stadt schlagen, Menschen und Tiere, dass sie sterben sollen durch eine große Pest. Und danach, spricht der Herr, will ich Zedekia, den König von Juda, samt seinen Großen und dem Volk, das in dieser Stadt von Pest, Schwert und Hunger übrig gelassen wird, in die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel geben, und in die Hände ihrer Feinde und in die Hände derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Er wird sie mit der Schärfe des Schwertes schlagen schonungslos, ohne Gnade und Erbarmen.
Das klingt schon ein bisschen anders, ne? Vielleicht vorab ein paar Worte zu diesem geschichtlichen Umfeld, in dem dieser Text entstanden ist, in dem Jeremia diese Prophetie zu Zedekia, dem König von Juda, sitzend in Jerusalem, gesagt hat. Israel liegt im Streit mit Babel, aber die militärische Lage ist noch nicht hoffnungslos. Jerusalem selber ist ja eine relativ gute Festung gewesen damals, sie gilt fast als uneinnehmbar. Aber Jeremia sagt Zedekia, du wirst eine Niederlage erleiden und du wirst in die Verbannung gehen. Und in diese Situation hinein kommt dann der Predigttext, in dem von einer Rückkehr, von einer Heimkehr die Rede ist, in einer Rückkehr und Heimkehr, obwohl noch gar keiner vertrieben ist. Das ist ein bisschen schwer jetzt so da oben im Kopf nachzuvollziehen, wie man sowas eigentlich verstehen soll oder ob das, wie konfliktreich eigentlich so eine Äußerung ist. Deswegen habe ich mal in der Geschichte ein bisschen gewühlt und habe den Albert Einstein gefunden. Albert Einstein war in der Schule nicht so der Fleißigste, hat öfter nicht zugehört und dann auch die ein oder andere 5 in Mathe oder Physik kassiert. Wenn ihm sein Mathelehrer oder Physiklehrer damals gesagt hätte, Albert, was du da gemacht hast, war gerade mal wieder nichts, das ist mal eine 5 oder eine 6, aber du wirst Nobelpreisträger in Physik werden, dann hätte er sicherlich ein bisschen komisch geguckt. Und genauso ist dieser Konflikt zwischen diesen beiden Texten zu verstehen. Oder etwas biblischer, Jesus, ihm, dem Kreuzigung und Tod bevorsteht, als er in Jerusalem einzieht, ihm wird gleichzeitig die Herrschaft, die reale Herrschaft über die ganze Welt zugesagt. Das passt auch nicht ganz zusammen. Und so gesehen ist dieser Predigttext Prophetie im Hinblick auf die Herrschaft Jesu Christi in Recht und Gerechtigkeit. Und das steht noch aus, das steht bevor. Wenn wir so auf Jesus schauen, ist das immer auch ein Blick zurück in die Vergangenheit, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, wo Jesus als Freund in die Welt gekommen ist, als Freund für uns Christen, wo er von uns von unseren Sünden befreit. Und es ist gleichzeitig ein Blick nach vorne in die Zukunft, im selben Atemzug, wo davon gesprochen wird, dass Jesus die Weltherrschaft erlangen wird, er, der Gottessohn, Herrscher über Welt, die Welt sein wird. Jeremias Prophetie, geschrieben oder entstanden 600 vor Christus, ist damit circa 30 Generationen geschrieben worden, bevor Jesus das erste Mal in die Welt kam. Das sollten wir uns klar machen. Bevor Jesus diese erste Niederlage am Kreuz erlitten hat. Und sie ist Jahrtausende vorher geschehen, geschrieben, bevor Jesus diese Weltherrschaft erlangen wird, müssen wir sagen. Denn das steht aus. Diese Prophetie steht aus. Wer ist uns nun angekündigt? Ein gerechter Spross, der wohl regieren wird. Hören wir dazu ein paar Verse aus dem Propheten Sacharja.
So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird's sprossen. Und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen. Und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron.
Ist das Christuskind, das Jesusbaby, was wir in den Krippenspielen in der Krippe sehen? Ist das der Gekreuzigte, auf den wir Ostern schauen? Auch hier blicken wir in eine noch unerfüllte Prophetie. Auch das steht der Welt noch bevor. Der Spross, wie Sacharja es nennt, der Spross ist hierbei ein Bild für diesen neuen, frischen, grünen Trieb, der aus einem alten, abgestorbenen Stumpf, Baumstumpf oder der Wurzel einer Pflanze neu entsteht. Ich kann das bei uns in der Küche oder im Wohnzimmer beobachten. Wir machen dann ab und zu so Ableger von Zyperngras. Ich habe mir mal sowas mitgebracht. Das können Sie also abschneiden, stecken es dann in normales Leitungswasser, 2-3 Körnchen Zucker dazu. Und so nach einigen Tagen oder Wochen sprießt das dann neu, dieser Spross, und ist dann halb so groß mit halb so langen Blättern. Und einige Tage später kommt dann der zweite und der dritte dazu. Und wenn sie ein Jahr lang Geduld haben, ist die Pflanze dann so groß. Nach 2-3 Jahren von der Erde dann so. Inzwischen reicht sie bei uns fast bis an die Decke. Zyperngras wuchert quasi da wie Unkraut. Zur Freude unserer jüngeren Tochter, die das also mit Begeisterung umknickt. Dieser Spross steht aber dann, wenn er gesprossen ist, nicht alleine, sondern er entwickelt eine komplette eigene neue Pflanze, die sehr stark und sehr kräftig ist. Auf Jesus übertragen bleibt von diesem Bild des Geschlagenen, des Gedemütigten, des Gekreuzigten dann nicht mehr viel übrig. Vor uns steht ein König. Ein König, das ist jemand, der von Geburt an quasi aus der Stammeslinie oder aufgrund seines Blutes, wie man auch sagt, einen Rechtsanspruch auf diese Herrschaft hat. Die meisten viele der heutigen Mächtigen haben das nicht. Sie sind im günstigsten Fall gewählt, sonst auf die eine oder andere mehr oder minder legale Art an die Macht gekommen. Und dieser König, er wird wohl regieren. Wie schwierig dieses wohl regieren ist, das weiß jeder, der mal die Nase in die Kommunalpolitik hineingesteckt hat oder auch in die Bundespolitik. Und ich glaube, unser neuer Bundeskanzler, der Herr Schröder, weiß da auch ein Lied von zu singen, wie schwierig das ist, wohl zu regieren. Denn diese Mächtigen, sobald sie mächtig sind, die geraten so in die Mahlsteine der Lobbyisten und der Interessenvertreter und werden also richtig schön zerrieben. Sie haben auch auf einmal sehr, sehr viele Freunde, die um sie herumschlawenzeln. Im Mittelalter hat man das dann ganz treffend Hofschranzen und Speichellecker genannt. Und so ist das auch zu verstehen. Und dieser König, er wird nicht nur wohl regieren, sondern er wird Recht und Gerechtigkeit üben. Wie schwierig das ist, wenn man dann an der Macht ist und hier bleiben will, es allen gerecht zu machen und dabei auch gerecht zu bleiben, das kann man in der Politik erfahren, aber nicht nur hier. Das kann jeder auch in der Erziehung erfahren, der mehr als ein Kind hat. Gerecht zwischen den beiden Kindern zu bleiben oder gerecht zwischen Ehepartner und Arbeit. Es gibt viele Beispiele dafür. Der Herr, der kommt, dieser Herr, der wohl regiert, der in Recht und Gerechtigkeit übt, er wird genannt werden, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Er wird genannt werden. Das heißt, diesen Namen gibt sich der Herr Jesus als Herrscher nicht selbst, sondern das ist eine Bezeichnung, das ist ein Bild dafür, wie er regiert, in Gerechtigkeit. Das ist ein großer Gegensatz zu Zedekia, dem König Israels, dem Jeremia diese Prophetie sagt, denn Zedekia bedeutet, der Herr ist meine Gerechtigkeit, meine persönliche. Das ist Selbstgerechtfertigung. Jesus als Herrscher, der Herr, er wird genannt werden, unsere Gerechtigkeit. Was wird dieser Herrscher nun tun? Zwei Sachen finden wir im Predigttext. Es soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Das ist für alle Juden auch heute noch etwas ganz, ganz Großartiges. Israel war die meiste Zeit ein Volk im Exil. Und das eigene Land, wenn sie es denn bewohnten, war im Besitz von anderen oder wurde ihnen von anderen streitig gemacht. Ist vor diesem Hintergrund der Predigttext gemünzt auf das Reich Juda zur Zeit Jesu oder auf das heutige Israel, das seine Sicherheit auf Raketen und Flugzeuge setzt? Juda zur Zeit Jesu war, erinnern wir uns, von den Römern besetzt. Es war zwar religiös frei, aber politisch eine echte römische Provinz, die Steuern zu zahlen hatte und das nicht schlecht. Und es wartete, die Juden, sie warteten auf diesen Messias als einen weltlichen Erlöser. Der Aufstand gegen diese Besatzer, gegen die römischen Besatzer, der lag quasi in der Luft. Und 30 Jahre nach Jesus Tod, so circa im Jahre 60, 65, ging es dann auch los. Die Zeloten hatten diesen Aufstand dann initiiert und so circa 70 nach Christus hatten die Römer diesen Aufstand niedergeschlagen. Und das war so der Einstieg in die Entwicklung, wo die Juden aus diesem Land Judäa vertrieben wurden und es für Jahrhunderte nicht mehr betreten durften. Israel heute ist zwar ein souveräner Staat, aber es ist in einer permanenten Alarmbereitschaft. Wenn man in Israel war, einige von Ihnen waren das sicherlich, Der hat gesehen, dass an jeder Ecke eigentlich Militär oder Polizei präsent ist und das aus gutem Grunde, dass Israel mehr einer waffenstarrenden Festung gleicht, denn einem Land, das in Frieden lebt. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Israel einer der Staaten ist, die über Atomwaffen verfügen. Das, was Jeremia sagt, diese Prophetie, das ist unerfüllte Prophetie. Wir blicken auch hier in die Zukunft. Dieses sicher Wohnen bedeutet dann auch sehr viel in Zeiten der äußeren Gefahr oder der Belagerung. Wir können das heute in unserem Deutschland wohl behütet, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht nachempfinden. Aber dieses im eigenen Land zu wohnen, das ist das für das Volk Israel ein Traum, jetzt eine Realität, aber sie gilt es auf jeden Fall zu bewahren. Und dabei ist, wenn Sie mal in die Offenbarung gucken, wir haben das im Hauskreis auch mal gemacht, dieses eigene Land, was Israel in der Endzeit dann zugesprochen werden wird, wesentlich mehr als das, was Israel heute als Staat ausmacht, als Fläche. Und etwas weiteres Großartiges steht den Israeliten und der Welt noch bevor. Man wird nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Der Auszug aus Ägypten als das Ende der Unterdrückung, der Sklaverei und des ersten Exils ist auch heute noch ein ganz wichtiger Punkt in Israel. Gefeiert und gedacht wird das am Passafest und Masortfest, die fallen zeitlich zusammen, quasi unser Osterfest. Und wer das erleben will, der kann das im Buch der Bibel nachlesen oder halt nach Israel fahren. Nachlesen an zwei Stellen im Wesentlichen. Einmal die Auszugsgeschichte an sich im 2. Mose. Aber es wird ja auch gedacht an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Psalm 105. Und da bitte ich den Thomas nochmal, die Verse aus dem Psalm 105 zu lesen, die diesen Auszug aus Ägypten beschreiben.
Er sandte seinen Knecht Mose und Aaron, den er erwählt hatte. Die taten seine Zeichen unter ihnen und seine Wunder im Lande Hams. Er ließ Finsternis kommen und machte es finster, doch sie blieben ungehorsam seinen Worten. Er verwandelte ihre Wasser in Blut und tötete ihre Fische. Ihr Land wimmelte von Fröschen bis in die Kammern ihrer Könige. Er gebot, da kam Ungeziefer, Stechmücken in all ihr Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen in ihrem Lande und schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume in ihrem Gebiet. Er gebot, da kamen Heuschrecken geflogen und gekrochen ohne Zahl. Sie fraßen alles, was da wuchs in ihrem Lande und fraßen auch die Frucht ihres Ackers. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, alle Erstlinge ihrer Kraft. Er führte sie heraus mit Silber und Gold. Es war kein Gebrechlicher unter ihnen, unter ihren Stämmen. Ägypten wurde froh, dass sie auszogen, denn Furcht war vor ihnen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen.
Ja, nachlesen können Sie das, wie gesagt, im Psalm 105 heute Nachmittag oder, wenn Sie es erleben wollen, fahren Sie nach Israel in der Osterzeit. Dort werden Sie sehen, wie beweglich dynamisch die Juden Israel, also Passa, feiern und an diesen Auszug aus Ägypten denken, sich daran erinnern. Das ist das große Kristallisationsfest für den Staat Israel. Aber dieses große Ereignis der Geschichte Israels, es wird dauerhaft ersetzt werden durch eine erneute Sammlung aller Nachkommen aus allen Landen. Dieses dauerhafte Ersetzen, das können wir uns auch nicht ausmalen. Wir können versuchen, das nachzuempfinden. Und es gibt so eins, zwei Bereiche im Leben der meisten Menschen, wo sie das verspüren können. Das erste ist, wenn ich so meine erste Liebe empfinde, wenn ich mich das erste Mal verliebe, die Eltern dann so in die zweite Stelle treten oder besser getreten werden und das, was die Eltern sagen, dann gar nicht mehr so wichtig ist, sondern ich gucke dann nur noch auf meinen Freund, auf meine Freundin, dieses erhebende Gefühl, verliebt zu sein. Aber auch dieser zweite große Schritt, den jeder von uns gehen muss, der Tod, ist genauso ein dauerhaftes Ersetzen, denn im Tod, wenn ich meinen Ehepartner verliere, dann muss ich diese Person, mit der ich lange durchs Leben gegangen bin, ersetzen durch irgendetwas anderes. Da ist eine riesige Lücke in meinem Leben. Oder wenn ich selbst sterbe, dann ersetze ich meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Freunde durch etwas anderes, nämlich durch die Gegenwart, durch das dauernde Zusammensein mit Jesus nach meiner Auferstehung. Das, woran wir als Christen ja glauben. Diese erste Heimführung der Israeliten aus Ägypten wird also bedeutungslos werden. Und somit bekommen wir eigentlich eine Ahnung für diese Größe, für diese Macht dieser zweiten Sammlung. Wir bekommen eine Ahnung und eine Macht dafür, wie groß und wie mächtig Jesus sein wird, wenn er das zweite Mal auf die Erde wiederkommt. Das, woran wir glauben. Das Christkind kommt bald. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne von nun an bis in Ewigkeit. Amen.